Heute Abend wollen wir uns den Hauptteil des Inhalts textlich ansehen und betrachten, wie der Herr Jesus einen seiner Sendboten gebraucht, um in seinen Fußstapfen zu folgen, in seiner Beziehung zu einer sehr schwierigen Situation. Ein Sklave ist einem gläubigen Herrn entlaufen, ist nach Rom gekommen, ist in Kontakt gekommen mit dem Apostel Paulus, der dort in einem Haus als Gefangener untergebracht ist. Er findet den Herrn Jesus und sein Leben ist verwandelt. Er wird ein brauchbarer Mann. Wie alt er war, wissen wir nicht. Paulus freut sich über diese Verwandlung, über die Gnade Jesu, die er in diesem Leben sieht. Und er möchte ihn gern behalten als Dienender, denn er ist sehr brauchbar. Aber er entscheidet sich dagegen, denn er hält es für ratsam, dass er dem Philemon diesen Mann nicht einfach so mit Gewalt beziehungsweise ohne seine Einwilligung ihm enthält, sondern dass er ihn zurückschickt. Das war natürlich eine sehr gefährliche Angelegenheit. Die Sklavenpolizei hätte jede Zeit ihn erwischen können, wenn er allein unterwegs gewesen wäre. Paulus schickt einen anderen seiner treuen Mitarbeiter ihm zur Seite. Der nimmt einige Briefe, die der Apostel geschrieben hat, mit. Und so gehen sie zusammen, Tychikus und Onesimus. Und sie besuchen einige Ortschaften in Kleinasien. Wahrscheinlich sind sie in Ephesus vorbeigekommen, dann ins Inland, ins Lykos-Tal, wo Laodicea oder Laodikeia liegt, und Kolosse und Hierapolis. Dort waren einige Gemeinden. Eine befand sich in einem Haus, dem Hause eines Nymphas. Eine befand sich in Kolosse im Hause dieses Philemon. Soweit die Geschichte. Jetzt wollen wir uns den Text anschauen ab Vers 4 im Philemonbrief, und wer die Bibel dabei hat, kann dann kontrollieren. Wir wollen hier lernen, wie wir mit anderen umgehen. Denn die Situation, die wir hier finden, ist eine sehr heikle, aber sie ist ein Abbild, eine Form, die in unserem Leben auch Abbilder findet. Es gibt sehr viele Beziehungen in unserem Leben, wo wir mit solchen zu tun haben, die über uns gestellt sind, beziehungsweise die uns unterstellt sind. Wir Älteren sind Väter und Mütter. Gott hat uns Kinder anvertraut, Enkelkinder. In unserem Fall und in einigen von euren Fällen wahrscheinlich Urenkelkinder. Sie sind nicht so alt wie wir. Wir sollen mit ihnen rechterweise umgehen. Die Situationen sind vielleicht nicht gerade so ernst von der juristischen Seite gesehen, aber doch empfiehlt sich hier zu lernen von Paulus, wie spricht man mit Leuten, wo Spannungen aufgetreten sind zwischen Menschen verschiedenen Ranges? Wie geht man da um mit dem anderen? Wie kommt man an ihn heran? Was sagt man nicht? Wenn man es sagt, wie sagt man es? Wir haben eine ganze Menge zu lernen über den Umgang miteinander, auch wenn wir auf gleicher Ebene stehen gesellschaftlich. Paulus erinnert grundsätzlich an zweierlei. Wenn wir gläubig sind Und die drei, um die es sich handelt, Philemon, Paulus und Onesimus, wenn wir gläubig sind, dann sind wir alle Gottes Kinder, versöhnt durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist etwas Gegebenes, auf dem wir bauen können. Diese Tatsache prägt schon unsere Beziehung zu Menschen. Bist du ein Kind Gottes? Durch denselben Herrn Jesus erlöst wie ich? Dann bildet das eine gewisse Einheit mit uns. Und diese Einheit bringt mit sich eine Umgangsweise, die anders ist als bei Menschen, die Jesus nicht kennen. Das heißt, wenn wir senkrecht mit unserem Gott versöhnt sind, dann sind unsere Beziehungen getragen von dieser Versöhnung. Und dann sind wir Brüder und Schwestern. Und das setzt voraus, dass wir anders miteinander umgehen als bei Menschen in einer Gesellschaft, die fragmentiert ist, zerbröckelt. Alles fällt auseinander. Gott hat uns verbunden, innerlich. Und man darf hinzufügen, solche Beziehungen werden nicht getragen von dem Schema Gesetz, sondern von dem Schema Liebe. Und dieses Wort werden wir einige Male antreffen in diesem Brief. Und sie gewinnt, wenn wir das Ganze lesen, Gestalt. Wenn wir nur das Wort so fallen lassen, kann es wirklich bedeutungslos sein. Aber wenn wir sehen, wie Liebe ausgelebt wird, dann beginnt das Gestalt und Form anzunehmen, die wir dann annehmen können, persönlich, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, im Zeugnis für Jesus Christus, wo immer wir uns befinden. Wir kommen zu Vers 4 im Philipperbrief. Paulus berichtet hier von seinem Beten. So beginnt er, sein Anliegen zu beschreiben bzw. zu besprechen. Das tut Paulus in der Regel. Wenn er einen Brief schreibt, schreibt er von seinem Beten. Und es ist sehr wichtig, wenn wir daran gehen, Situationen zu lösen, die von Spannungen mehr oder weniger gekennzeichnet sind. Es ist sehr wichtig, dass wir dann betend ins Gespräch gehen. Das heißt, wir nehmen wahr unsere Verbindung mit unserem gemeinsamen Herrn. Und von daher sieht der Weg dann ganz anders aus zum Nächsten. Vieles, das wir machen, wird gebetslos gemacht. Es sollte Kinder Gottes kennzeichnen, dass sie alles im Gebet vornehmen. Das heißt, ganz bewusst ihren Herrn vor Augen haben, während sie mit anderen sprechen. Zur Hauptsache geht es in diesem Gebet um das Danken. Die Heilige Schrift lehrt uns schon im Alten Testament, Psalm 50 zum Beispiel, dass der Dank der Boden ist, der Weg ist, auf dem Gott weiteres Heil, für das wir ja danken, offenbaren kann. Es geziemt sich uns, wenn wir beten, dass wir zuerst loben und danken. Das tut Paulus. An wen richtet Paulus diesen Dank? Nun, wir sagen Gott, aber so schnell ist die Frage nicht beantwortet. Hier steht geschrieben, ich danke meinem Gott. Wir besuchen eine Gemeinde in Kelowna, in British Columbia, in Kanada. die uns fremd war, als wir dorthin kamen. Wir hatten aber keine große Auswahl. Aber wir lernten dort liebe Geschwister kennen. Und wir lieben sie immer noch und sie lieben uns. Und dafür sind wir dankbar und sie beten für uns. Treu. Dort wird die Gebetsstunde sehr rege besucht. Und die Pausen zwischen den Gebeten sind nicht lange. Es ist manchmal schwer, dazwischen zu kommen. Das ist erfreulich. Aber es war eine Formulierung, die wir dort antreffen, die für uns ungewohnt war. Denn wir kamen aus den Kreisen, wie hier die mennonitischen Brüder waren. Mennonitische Brüder. Aber die Gemeinden dort sind nicht mehr, was sie waren, und deshalb suchten wir eine, mit der wir wirklich Gemeinschaft haben konnten. Aber diese Redensart war uns etwas fremd. Immer wieder hörten wir, mein Gott. Diesen Ausdruck hatte ich im Fluch gehört, aber nicht im Gebet. Mit der Zeit haben wir uns natürlich daran gewöhnt, es war ernst gemeint. Paulus spricht so, ich danke meinem Gott. Und das heißt etwas mehr, als wenn er sagt, ich danke Gott. Wenn wir jemandem mitteilen, ich danke meinem Gott, dann hört man da, du hast etwas mit diesem Gott erlebt. Er war nicht nur Performer, dein Gott, wie er aller Menschen Gott ist, oder noch mehr, der Gott der Kinder Gottes, sondern du hast ihn als deinen Gott erlebt. Er hat sich erwiesen als der Gnädige, als der Führende, als der Ernste, der Heilige. Und wir auch. Er hat sich offenbart in deinem Leben. Und du kannst sagen, wirklich aus der Erfahrung, ich danke meinem Gott. Das war wichtig in dieser Beziehung. Auf diese leise Weise teilt Paulus dem Philemon mit, mit diesem Gott ist alles möglich. Ich stelle dich vor eine schwere Aufgabe, Philemon, hätte er sagen können. Aber mein Gott ist auch dein Gott. Ich weiß, du hast schon einiges mit ihm erlebt. Aber ich möchte dir sagen, dass er mein Gott ist und von daher kann ich dir sagen, die Aufgabe, vor die ich dich jetzt stelle, ist zu bewältigen. Du kannst vergeben. Du kannst diesen Entlaufenen annehmen. Und zwar als Bruder. Ich danke meinem Gott. Wann richtet er diesen Dank aus? Das sagt er ebenfalls in Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich bei meinen Gebeten deiner gedenke. Interessante Formulierung. Wenn ich in den Gebeten deiner gedenke. Es gibt gewisse Personen, wenn ihr Name uns vor das innere Auge kommt, dann zucken wir vielleicht etwas und möchten diesen Namen nicht so gern dort sehen, auf dem inneren Schirm. Er erinnert an gewisse Spannungen. Vielleicht hat er sich bei uns verschuldet und es ist immer noch peinlich, es schmerzt immer noch. Vielleicht haben wir uns bei ihm verschuldet und unser Gewissen mahnt uns. Aber Paulus kann sagen, wenn ich an dich denke, mein lieber Philemon, dann freue ich mich. Dann kann ich wirklich danken. Wenn er jetzt ihn vor diese neue Aufgabe stellt, dann erinnert er den Philemon, in der Vergangenheit sind unsere Beziehungen solche gewesen, für die ich immer wieder dankbar sein konnte. Ich höre Gutes von dir. Mit anderen Worten, lass es auch weiterhin so sein, dass ich Gott für dich danken kann. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich bei meinen Gebeten deiner gedenke. Und er betet auch für ihn. Jeder von uns bedarf der Fürbitte. Was wird ihm nun Anlass in diesem Fall zum Dank? Vers 5. Vers 5 ist schwierig. Er ist eins der Nüsse für Bibelleser, für Bibelübersetzer, für Bibelausleger. Man kann ihn verschieden schreiben, aber es scheint, nachdem wir lange über diesen Text arbeiteten, dass es doch folgende Reihenfolge der Wörter geben könnte. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Bibel lautet, aber ich lese Folgendes in meiner Bibel. Da ich höre von deiner Liebe und dem Glauben. Ich höre von zweierlei. Dem der Liebe und dem Glauben, den du zum Herrn Jesus hast. Den, nicht die. Die würde sich beziehen auf Liebe und Glauben. Aber er dankt für Liebe und Glauben. Aber beim Glauben sagt er, den du zum Herrn Jesus hast und zu allen Heiligen. Paulus weiß um die Liebe, die tätig ist im Leben seines Bruders Philemon in Kolosse. Aber es geht jetzt um dieses Wort Glauben. Und das Wort Glaube, das griechische Wort, kann ins Deutsche verschieden übersetzt werden. Oft sollten wir im Deutschen Vertrauen schreiben, nicht nur Glauben. Wir können auch ab und zu Treue, in der Tat sehr oft Treue schreiben. Das griechische Wort bedeutet Treue, wie auch im Englischen. Faith, keep faith, heißt die Treue halten. Philemon hat einen Glauben, der zu Gott hin gerichtet ist, und einen, der zu allen Heiligen gerichtet ist. Das ist eine wunderbare Voraussetzung für die Bitte des Paulus, die eben angeschlossen wird. Denn er kann darauf bauen. Philemon ist ein Mann, erstens, der Gott wirklich vertraut. Und wenn das der Fall ist, dann ist zu hoffen, dass er den Onesimus aufnimmt als Bruder im Herrn. Zweitens, Philemon hat einen Glauben, der waagerechter Ebene zu anderen geht. Und da müssen wir im Deutschen Vertrauen schreiben. Also Glauben oder Vertrauen zum Herrn Jesus hin und Vertrauen zu anderen Heiligen. Ist das wirklich möglich? Vertrauen zu allen Heiligen zu haben. Was sind Heilige? Heilige sind Christen. Wenn sie nicht heilig sind, sind sie nicht christlich. Christen. Alle, die Gott geheiligt hat, sind Christen. Das Wort heilig hat bei uns im Deutschen nicht mehr so selbstverständlich die Bedeutung, die es eigentlich haben sollte von der Schrift her. Deshalb müssen wir immer wieder erinnern an die Bedeutung dieses Wortes. Heilig, das sollten wir uns merken, hat mit Zugehörigkeit zu tun. Und weil es mit Zugehörigkeit zu tun hat, hat es mit der Verwirklichung dieser Zugehörigkeit zu tun. Wenn ich jemandem gehöre, ich gehöre meiner Frau, dann bringt das, ist das nicht nur eine geschichtliche Tatsache, wir sind eins geworden, sondern diese Tatsache, dass ich ihr gehöre und dass sie mir gehört, bringt mit sich die weitere Verpflichtung, ihr zugeordnet, zugetan, zugeneigt zu sein. Das heißt, das, was ist, soll sein. Wir sind Heilige, das heißt, wir sind Gott zugeordnet. Wir gehören ihm. Wir sind ihm geweiht. Wenn in Israel beim Bau der Stiftshütte, ich finde das eines der besten Beispiele, da brauchte man Metall für gewisse Zwecke. Bronze. Und dann hat man die Spiegeln angewendet, geschmolzen, eingeschmolzen und neue Gegenstände daraus gemacht. Und dieses Metall war in Spiegelform bei den Frauen zu finden, die gerne den Spiegel gebrauchen. Man hatte nicht Glasspiegeln, so wie heute, sondern aus Metall. Sie waren natürlich nicht so perfekt wie heute, aber man sah einigermaßen sein Angesicht in diesem Spiegel. Nun brauchte man gerade solches Metall, und die Frauen in Israel haben massenweise ihre Spiegeln aufgeopfert und haben sie zur Stiftshütte gebracht. Jetzt stellen wir uns das einmal vor. Das Metall wird ja nicht in Form eines Spiegels gebraucht, sondern soll neue Form annehmen. Es kommt jetzt eine Frau und reicht den Spiegel dem Priester, der es nun weiterreicht. Was tut er? Er wirft diesen Spiegel, der für die Frau sehr wertvoll war, er durfte keinen Kratzer daran kommen, denn sie wollte ja ihr Gesicht in diesem Spiegel sehen können, erkennen können und etwas zurechtmachen, das noch fehlte. Es musste also sehr schön poliert sein. Aber der Priester nimmt dieses Metall und behandelt es einfach wie Metall und wirft es auf den Haufen, wo schon andere Spiegel liegen. Die Frau kann vielleicht zusammenzucken, aber sie hat den Spiegel abgegeben. Er gehört nicht mehr ihr, sie hat ihn Gott abgegeben für den Bau seines Tempels, seiner Stiftshütte. Das ist Heiligung. Vordem war dieser Spiegel ihr heilig, das heißt, er gehörte ihr, war ihr zugeordnet. Jetzt nimmt sie Abstand vom Spiegel und gibt ihn Gott hin. Und jetzt ist er Gott zugeordnet. Er gehört Gott. Und was Gott daraus macht, das ist seine Angelegenheit. Als die Israeliten daran waren, das Land Kanaan einzunehmen, dann gab es Städte, die geheiligt wurden. Luther spricht, in den Bann tun. Leider geht uns da der Gedanke der Heiligung verloren. Die Stadt wurde Gott geheiligt. Nun konnte Gott mit dieser Stadt tun, was er wollte. Sie war den heidnischen Göttern vorhin zugeordnet. Dort wurde viel Sünde im Namen dieser Götzen getrieben. Aber jetzt gehörte die Stadt Gott. Das hat Israel getan. Diese Stadt gehört dir. Jetzt konnte Gott mit dieser Stadt tun, was er wollte. Oder mit einem Haus. Das wurde auch geheiligt. Es konnte abgebaut werden, weil vielleicht Lepra oder ähnliche Krankheit da hauste. Aus irgendeinem Grund konnte es abgebaut werden. Oder es hätte auch weitergebraucht werden können für andere Zwecke. Einige Städte wurden bewahrt als Zufluchtsstädte. Wenn wir zu Gott gekommen sind, dann gehören wir aus einem weiteren Grunde Gott. Wir gehören ja Gott von der Schöpfung her. Wir gehören ihm von der Erlösung her. Und wenn wir uns immer wieder ihm weihen, wie Paulus das uns nahelegt zu tun, dann können wir wieder sagen, weil wir uns ihm gegeben haben, hingegeben haben, vielleicht täglich, gehören wir ihm. Wir erinnern uns immer daran, wir gehören dem Herrn. Wir sind Heilige. Nun hat Philemon Vertrauen zu Christen, die Gott gehören. In unserer Erfahrung gibt es manchmal Menschen, zu denen wir das Vertrauen verloren haben. Aber mir ist wichtig geworden, vielleicht war es vom Beispiel unseres Herrn, ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle es war. Mir ist wichtig geworden, dass man wirklich Vertrauen haben kann. Ja, es war bei Paulus in 2. Korinther 2. Die Korinther sind zum Teil, da ist ein Flügel oder ein Teil dieser Gemeinde, mit der er Schwierigkeiten hat, und die bereiten ihm Schwierigkeiten. Aber er bringt sein Vertrauen, nicht nur seine Liebe, sondern sein Vertrauen zu ihnen zum Ausdruck. Das ist keine Psychologie oder keine Manipulation. Das ist Wahrheit. Das dürfen wir. Es gibt keinen Christen, zu dem du nicht wenigstens ein Maß an Vertrauen aufbringen kannst. Warum? Epheser Kapitel 3, Ende des Kapitels. Gott ist am Werk im Herzen, im Leben eines jeden seiner Kinder. Das heißt, dass ich darauf bauen kann, damit rechnen kann. Du weißt vielleicht um sehr schwierige Personen, die haben dich enttäuscht. Und du weißt um Enttäuschung an anderen Stellen und du hast das Vertrauen zu ihnen verloren. Pass auf. Gib ihn nicht auf. Empfehle ihn dem Herrn. Sei frei in deinem Inneren zum Umgang mit ihm in Liebe. Wir dürfen Philemon hier als Beispiel uns vornehmen und lernen, wieder Vertrauen zu gewinnen, zu haben, zu allen um uns her. Paulus weiß um dieses Vertrauen bei Philemon zu allen Heiligen und er baut jetzt darauf, denn Onesimus ist jetzt ein Heiliger, ein Gottzugehöriger und leise wieder, andeutend, macht er ihm deutlich, wenn ich dir jetzt den Onesimus schicke, du wirst ihn gleich sehen, wenn er kommt, dann darfst du ihn als einen Heiligen, Gott geheiligt, annehmen. Lass dein Vertrauen, das du bisher den Geschwistern vorgelebt hast, gezeigt hast, lass es sich jetzt offenbaren, diesem Mann, der sich gegen dich verschuldet hat. Ich höre von deiner Liebe und dem Glauben, den du zum Herrn Jesus hast und zu deinem Vertrauen zu allen Heiligen. Dieses lässt anklingen, wie gesagt, dass der Apostel von Philemon auch dem Onesimus gegenüber Liebe und Vertrauen erwartet. Anlass zum Dank wird dem Apostel der Bericht über des Philemon geistliches Wohl. Es steht gut um Philemon. Und Paulus sagt, ich habe gehört. Paulus schreibt, ich habe gehört von deiner Liebe und deinem Vertrauen zum Herrn Jesus und zu allen Heiligen. Manchmal sollten wir nicht Vertrauen schenken allem dem, das wir hören. Wir sollten also weise sein und das ins Gebet nehmen. Aber in diesem Fall kann Paulus diesem Bericht, den er über Philemon hört, Glauben schenken. Und er teilt das dem Philemon mit. Ich habe Gutes von dir gehört, Liebe und Vertrauen, Glauben. Und darüber freue ich mich und darüber danke ich dem Herrn. Liebe und Glauben, darüber muss noch etwas gesagt werden, bevor wir weitergehen. Vor Jahren, als ich begonnen hatte an der Theologischen Hochschule in Basel zu lehren, wir hatten die Gewohnheit, am Anfang des Studienjahres eine Freizeit mit den Studenten durchzuführen. Und dieses Mal war ein Baptistenprediger eingeladen aus Ulm. Er hat sehr Wertvolles uns weitergegeben. Unter anderem erklärte er, dass Liebe und Glaube die Haupttugenden eines Christen seien. Das war mir neu. Und weil es mir neu war, war ich zunächst ein wenig skeptisch, aber ich habe mir das gemerkt und wollte dem dann nachgehen. Ich bin dankbar, dass ich das gemacht habe. Denn in der Tat habe ich seitdem gefunden, dass es oft so, dass diese beiden oft praktisch wie ein Ehepaar durch die Bibel gehen. Liebe und Glaube, von denen kann man auch sagen, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Die gehören zusammen. Welche Bedeutung haben diese zwei Tugenden in unserem Leben? Eigentlich sollten wir schreiben Glaube und Liebe, wenn wir das der geschichtlichen Reihenfolge sagen wollen. Denn wir kommen zu Gott im Glauben. Wir werden gerufen und wir vertrauen diesem Wort des Rufes. Wir tun Buße und setzen Vertrauen in Jesus Christus als unseren Retter. Das heißt, der Glaube ist der Schlüssel zu einer neuen Beziehung zu unserem Gott, der uns geschaffen hat. Aber dieser Glaube ist gleichzeitig ein Schlüssel des täglichen Glaubenslebens. Denn Paulus schreibt an die Kolosser einen Parallelbrief zu diesem. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Im Glauben haben wir den Herrn Jesus angenommen. Im Glauben, das ist der Schlüssel unserer Beziehung zu ihm, bleiben wir Christen. Glaube ist der Schlüssel. Die Liebe ist das Wesen unserer Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus. Daraus besteht sie, das ist sie. Unsere Beziehung zu ihm ist Liebe. In der Liebe sind wir nun hineingestellt, getauft gleichsam, getaucht. Wir dürfen uns in dieser Liebe baden. Diese Liebe trägt unsere ganze Beziehung zum Herrn Jesus. Und das sind die wichtigsten Tugenden. Wenn er an die Thessalonicher schreibt, die noch gar nicht lange im Glauben standen, einige Wochen, dann sagt er, ich sehnte mich furchtbar, so würden wir vielleicht schreiben, aber er sagt das nicht so. Er hat sich sehr, ungemein sehr gesehnt nach ihnen, versuchte mehrmals wieder zurückzugehen nach Thessalonich, aber es war ihm nicht möglich. Er musste ja fliehen aus der Stadt, von der Verfolgung. Und dann hat er den Timotheus geschickt und der kam durch die Barrikaden oder welche Schwierigkeiten es auch waren. Er kam durch und stellte Kontakt her mit den Gläubigen und kam dann wieder zurück. Dieses Mal war Paulus schon weitergezogen, nicht mehr in Athen, sondern in Korinth. Er kam nach Korinth und berichtete dem Paulus, es steht gut. Sie lieben den Herrn Jesus, sie lieben einander. Sie vertrauen dem Herrn Jesus weiterhin. Es ist Vertrauen zueinander da. Und Paulus schreibt, als ich das hörte, von eurer Liebe und eurem Glauben, dann wurde ich ruhig. Denn wenn die zwei vorhanden sind, dann können alle anderen Tugenden folgen. Dann darf Wachstum weiter stattfinden. Aber diese zwei sind zentral und wenn diese abreißen, knicken, dann ist unser Leben gefährdet, unsere Beziehung zu Gott. Wo die Liebe abreißt, ist die Beziehung abgerissen. Wo der Glaube einen Riss erlebt, da erlebt unsere Beziehung, unsere lebenstragende Beziehung einen Riss. Das soll nicht mit der Rebe am Weinstock geschehen, dann ist ihr Leben gefährdet. Also, wir haben sie wieder hier. Paulus hört von den zentralen Tugenden und dann freut er sich. Er weiß, meine Bitte, ich kann mit Erfolg rechnen, wenn ich sie anbringe. Was ist sein Anliegen, wenn er betet? Darf ich das noch lesen? So bete ich, sagt er in Vers 6, auf dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde. Was ist Gemeinschaft? Wir haben im Bethaus der Gemeinde, die wir besuchen, einen Saal, der heißt Gemeinschaftssaal, Fellowship Hall. Das ist so üblich. Aber ich frage mich innerlich, ja, und in dem Raum, wo wir die Gottesdienste abhalten, ist da keine Gemeinschaft? Es spricht also davon, dass man dieses Wort nicht ganz erfasst hat. Gemeinschaft, ich denke, ich habe schon davon gesprochen, spricht vom Einssein. Wenn Gemeinschaft mit dem Herrn da ist, dann ist Gemeinschaft mit allen denen, die auch Gemeinschaft, Versöhnung mit dem Herrn erlebt haben. Gemeinschaft spricht davon, dass was mich angeht, das geht dich an. Was dich angeht, das geht mich an. Und wenn das gegeben ist, dann sage ich nichts mehr von dem, das mir gehört sonst, wie bei den ersten Jüngern in der Apostelgeschichte. Sie sagt nicht von dem, das sie hatten, dass es ihnen gehörte. Es war gemeinsames Gut, denn sie waren ein Leib. Und was der eine hatte, das gehörte dem anderen. So ist das, wenn wir Jesus gehören. Der Vater sagt zum Bruder des verlorenen Sohnes, der zurückgekehrt ist, was ich habe, gehört dir. Warum hast du nicht das genutzt? Du hättest dir ruhig eine Party leisten können, einen gesellschaftlichen Abend mit deinen Freunden. Alles, was ich habe, ist dein. So spricht Gott zu uns, seinen Kindern. In Christus ist uns alles gegeben als Erbe. Jesus teilt seine Güter uns mit. Das ist gewaltig. Da darf keiner von uns zum anderen sagen, wie das bei zwei adligen oder sogar königlichen jungen Männern war in dem Alten Testament. Nein, ein Freund eines Prinzen sagt zu ihm, warum bist du so mager, du Königssohn? Mit anderen Worten, du Junge, habt ihr zu Hause nicht genug zu essen? Zum Sohn eines Königs, ja. Wir sind Königskinder, sieht man es uns an? Oder muss man uns auch die Frage stellen, warum siehst du so mager aus? Wenn wir Jesus kennen, lasst uns seine Güte nutzen und uns laben in allen diesen Gütern. Paulus sagt, du erlebst Gemeinschaft des Glaubens, das heißt die Gemeinschaft, die der Glaube an Jesus Christus mit sich bringt. Wieder ein Wink. Jetzt kommt dein Onesimus, der ist dein Bruder geworden. Kennst du auch die Gemeinschaft oder wirst du jetzt auch diese Gemeinschaft mit ihm kennen? Oder wirst du der große Sklavenherr bleiben und ihn strafen, weil er ein Entlaufener ist? Hätte ihn töten können. Wir können so sprechen. Das heißt, wir stehen hier in einer Situation, wo unsere Beziehung zum Himmel wirklich Himmel auf Erden wird. Das haben wir im Philemonbrief. Die Gemeinschaft eines Glaubens spricht eins sein. Was der eine ist, das ist der andere. Nun sind es aber, schreibt Paulus an die Korinther, fürwahr viele Glieder, aber es ist ein Leib. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied verherrlicht wird, freuen sich alle Glieder mit. Die Gemeinschaft eines Glaubens wirksam werde. Was ist, soll jetzt auch weiter sein und werden. In dem Erkennen und Anerkennen alles Guten, das in euch ist. Das ist sehr kompakt zusammengedrängt formuliert. Paulus denkt wahrscheinlich an das Gute, das Gott in uns wirkt. Denken wir an Hebräer 13, 20 und 21. Wo wir das Gebet haben, Gott wirke uns alles das, was ihm wohlgefällig ist. Alles Gute. Gott meint es gut. Gott hat es mit Gutem zu tun. Christen sind Menschen des Guten. Ich habe einen deutschsprachigen Bibelkreis mit Russlandsdeutschen. Wir haben eine Menge von ihnen dort. Und wir treffen uns am Dienstagabend für 2 Stunden und mehr, weil wir noch anschließend weiter zusammenbleiben. Und da habe ich das versucht klarzumachen. Diese Gemeinschaft, dieses Einssein, dieses Leibsein. Wir gehören zusammen. Mein Anliegen ist das, wir müssen realistisch sein. Die dunklen Wolken sammeln sich am Horizont. Zum Teil erleben wir schon Verfolgung, zum Teil haben wir noch Freiheit. Mein Anliegen ist, dass die Brüder lernen, in jeder Situation auf eigenen Beinen zu stehen und nicht immer zu fragen, wo gibt es Christen, wo ich untergebracht sein kann. Das heißt, an die ich mich lehnen kann. Ich muss stark sein. Vor Jahren bekam ich einen Anruf von einem meiner früheren Lehrer. Er wusste, dass ich schon längere Zeit in Deutschland tätig gewesen war. Und damals befanden wir uns in der Schweiz wohl. Und er sprach von einer gewissen Gemeinde. Nein, grundsätzlich, so war es. Er fragte mich, er war nun in Deutschland, er ist herumgekommen und besuchte die Gemeinden seiner Denomination und fragte sich, wie können wir starke Gemeinden bekommen? Und stellte mir diese Frage. Wie können Gemeinden stark werden? Nun, ich wusste, dass er eine Gemeinde kannte, die ich auch kannte, wo ich Gutes erlebt hatte, und ich wies auf sie hin, ob das nicht eine vorbildlich sei. Er hatte eine sehr bedächtige Art. Nein, das ist nicht eine starke Gemeinde. Die Frage war mir so neu, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Das Gespräch war dann bald zu Ende. Aber ich habe darüber nachgedacht, jahrelang. Und dann ist mir klar geworden, es ist wie mit einer Kette. Jeder muss stark sein. Und wenn jeder stark ist, ist die Gemeinde stark in dem Maße, wie jeder der Einzelne stark ist. Dann haben wir starke Gemeinden. Gemeinden sind Christen. Die Frage kann so gestellt werden, wie bekommen wir starke Christen? Und dann sind wir bald bei der Antwort. Das wissen wir, wie wir selbst stark werden können in Jesus Christus. Tüchtig, stark, schreibt der Hebräerschreiber, in jedem guten Werk seinen Willen zu tun und tue das vor ihm Wohlangenehme in euch zu Christus Jesus hin. Und er selbst, der Auferstandene und gen Himmel Gefahrene, gab andere zu Hirten und Lehrern, schreibt er an die Epheser, zum Zweck der Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Manne, wenn jeder stark wird und reif wird, dann ist die ganze Gemeinde wie ein reifer Mann, ein Gebilde, zu einem erwachsenen Manne, zum Größenmaß der Fülle des Christus. Das heißt, wir werden wie Jesus. Das ist anders formuliert, aber darauf geht's hinaus. Als solche, die wahrhaftig sind in Liebe, das ist wieder der Raum, die Atmosphäre, in allem wachsen mögen zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Wir wachsen zu Jesus hin, das heißt in die Christusähnlichkeit. Deshalb betet Paulus für den Philemon, damit dieses erreicht wird. Dazu gehört sein Anliegen. Denn viel Dankbarkeit und Trost haben wir über deine Liebe, schreibt Paulus an Philemon, weil die Heiligen durch dich, Bruder, innerlich erfrischt worden sind. Wir wissen nicht genau, welche Aufgaben Philemon hatte, aber was immer er machte, das diente dazu, dass seine Mitchristen, seine Mitgläubigen, Mitbrüder und Schwestern innerlich aufgefrischt wurden. Gott schenke das, dass ich ein süßer Geruch bin für andere, nicht ein fauler Geruch. Dass sie innerlich frisch werden, aufgebaut und nicht abgebaut. Nun meldet Paulus seine Bitte an. Die Bitte ist das Hauptanliegen seines Schreibens. Paulus wird reichlich überlegt haben, wie er am besten sein Begehren vorbringen sollte. Wie hätte er mit seinem Anliegen kommen können? Das verschweigt er dem Philemon nicht. denn das hat auch seinen Zweck, Vers 8. Obschon ich in Christus viel Freimütigkeit habe, das Angebrachte oder das, was angebracht ist, das heißt, die Art und Weise, wie du mit Onesimus umgehen solltest, wenn du ihn wieder siehst, das Angebrachte in diesem Umgang mit ihm, das hätte ich diktieren können. Und ich wäre vollkommen im Rahmen meiner Beziehung zu Jesus gewesen. Aber das hat er nicht getan. Es gibt also eine Auswahl. Die Frage ist, welches ist jetzt der weiseste und der beste Weg? Und den zeigt unser Herr, wenn wir in der Gemeinschaft mit ihm stehen. Auch unser Herr könnte mit dem Befehl kommen, aber er appelliert immer wieder an unsere Liebe. Jesus kommt nicht immer mit dem Stock zu uns. Vielleicht bilden wir uns das ein, aber das ist nicht der Fall. Er kommt immer mit der Liebe zu uns. Allerdings, wenn diese Liebe nicht ihren Zweck erfüllt, dann kann er auch mit der Zucht kommen. Und dann macht er uns willig. Aber das tut auch der Hirte mit seinem Schaf, wenn er das Bein bricht. Wenn das Schaf immer wieder tendierte wegzuirren, dann muss Gott ab und zu ein Bein brechen. Aber das tut er alles in seiner Liebe. Was veranlasst nun Paulus, auf die gegenwärtige Weise an Philemon heranzutreten? 8 und 9. Darum rufe ich wegen der Liebe lieber auf. Geschwister, in dem neuen Volk Gottes, das von Golgatha herkommt, ist das Gesetz Moses Geschichte. Es ist erfüllt worden und wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Aber was das Gesetz beabsichtigte, worauf es hinzielte, aber nicht erreicht werden konnte, wegen unserer Schwachheit als Menschen, das hat Gott erreicht durch seinen Geist. Sein Geist kommt in uns hinein und von innen her, nicht von außen mit Zäunen und Gesetzen und Hämmern und so weiter, sondern von innen her verändert er uns, sodass wir wollen das, was Gott will. Das geschieht in diesem Brief, in der Beziehung zwischen Paulus Philemon und Onesimus. Die Liebe erreicht eine ganze Menge, auch in der Familie, Geschwister, dass die Regel, der Befehl, das Gesetz nie erreichen wird. Darum rufe ich wegen der Liebe auf, weil das die Atmosphäre ist, das Element, in dem wir als Kinder Gottes uns befinden. Als ein solcher, der ich bin, ein betagter Paulus. Er hat seine Liebe offenbart in seiner Arbeit für den Herrn und ist dabei alt geworden. Nun aber auch ein gebundener Jesu Christi, wegen seiner Liebe zu Jesus. Er führt hier drei Gründe an. Das, was er bereits gesagt hat, das will ich jetzt überspringen. Er betet für ihn, er dankt. Der zweite Grund wegen der Liebe. Die Liebe Gottes, der wir uns unser Leben verdanken, die Liebe Gottes, die in uns allen ausgegossen ist, daran kann Paulus appellieren bei dem Philemon. Das, was sich nun mit seinem Namen verbindet, Vers 9, ist auch ein Grund. Das heißt, das soll ziehen, das soll motivieren, das soll ein Beweggrund sein, das zu erreichen, was Paulus hier vorhat. Als ein solcher, der ich bin, ein betagter Paulus, nun aber auch ein gebundener Jesu Christi. Beides ist er aus Liebe zu seinem Herrn. Und somit ist er für den Philemon ein Beispiel. Schau einmal, Philemon, mach es einfach wie ich. An mir hast du ein Beispiel, wie du handeln solltest. Wie meldet nun Paulus sein Anliegen an? Vers 10. Er ruft auf. Ich rufe dich auf. Vielleicht hat man in ihrer Übersetzung ermahnen. Schade. Das deutsche Wort ermahnen gibt nicht wieder, was das griechische Wort bedeutet. Es ist ein altes Wort und ich weiß nicht, warum man es immer noch in neuen Übersetzungen gebraucht. Denn ermahnen ist ein Wort, das uns an Fehlverhalten erinnert. Und das tut das griechische Wort nicht. Es ist ein ganz einfaches Wort, rufen, aufrufen. Was wozu aufgerufen wird, kann sehr, sehr verschieden sein. Es kann Fehlverhalten sein oder im Lichte von Fehlverhalten und das soll korrigiert werden. Aber das wäre vielleicht in den wenigsten Fällen der Fall, wo es in der Bibel gebraucht wird. Wenn Paulus in Römer 12 schreibt, ich rufe euch auf und in manchen Übersetzungen heißt, ich ermahne euch, dann stoßen wir auf diese letzten wunderbaren Kapitel mit dem falschen Wort vor. Ich rufe euch auf angesichts der Barmherzigkeiten Gottes. Das ist die Motivation. Das ist der Boden. Nicht erinnert er an Fehler, die sie begangen haben. Ich ermahne euch. Ihr solltet es anders machen. Nein, er spricht nicht von ihrem Verhalten, er spricht vom Verhalten Gottes. Und weil Gott so viel für euch getan hat, rufe ich euch auf, folgt ihm nach. So macht es die Liebe, so spricht die Liebe. Und jetzt erzählt er von dem Onesimus. Ich rufe dich auf betreffs meines Kindes. Ja, wenn dieser Mann, vielleicht ein junger Mann noch, ein Kind von Paulus ist, und der Philemon, der liebt den Paulus. Dann weiß er, wie er mit Onesimus umzugehen hat, nicht wahr? Ich rufe dich auf betreffs meines Kindes, dessen Vater ich in meinen Fesseln wurde. Onesimus, jetzt fällt der Name endlich. Aber jetzt ist der Vorbau da, jetzt ist das Fundament. Er hat gut vorbereitet und jetzt darf dieser Name fallen. Und Philemon ist vorbereitet auf die Bitte des Paulus. Vormals dir unbrauchbar, gebe ich zu. Das war der Fall. Nun aber dir und mir gut brauchbar, den ich zurückschicke. Er schickt ihn zurück. Jesus übernahm unsere Schuld vor Gott, aber wir sind verpflichtet, unsere Schuld vor Menschen nach Möglichkeit wieder gut zu machen. Er nahm unsere Schuld. Wenn wir uns verschuldet haben, sollten wir nach Möglichkeit unsere Schuldigkeit eingestehen und wieder gut machen. Deshalb muss Onesimus zurück. Er darf nicht einfach so zu tun, ja, jetzt bin ich ein Kind Gottes, Jesus hat alles für mich bezahlt und ich kann wegbleiben in Rom und dem Paulus dienen. Nein, sagt Paulus. Du bist ein Kind Gottes, Jesus hat dir alles vergeben, aber du schuldest es jetzt, gerade deswegen, zurückzugehen zu Philemon. Er bittet, nimm du ihn zu dir hin, ein starkes Wort. Nicht nur nimm ihn auf, du Philemon. Er hat gesagt, wer er ist, was er von ihm hält. Vieles Gute, du, dieser Philemon, den ich eben beschrieben habe in meinem Brief, nimm du ihn zu dir hin, so wie man einen Gast nicht nur im Foyer stehen lässt, sondern hinein ins Haus bittet und vielleicht sogar die ganzen Räume zeigt, weil man Vertrauen hat zum Gast. So soll Philemon jetzt den Onesimus in sein Leben, in sein Herz aufnehmen. Wir lernen hier, wie wir es zu machen haben, ja? Er spricht von dem, das Onesimus für ihn selbst bedeutet, Vers 12 und 13, der mein Innerstes ist. Das ist gewaltig. Hier haben wir die Gemeinschaft des Glaubens. Was Paulus ist, das ist Onesimus. Und was Onesimus ist, das ist Paulus aufgetreten, aufgebaut worden, geschaffen worden. Diese Beziehung, die wir zueinander haben, darf nicht zerrissen werden. So eng sind wir als Kinder Gottes miteinander verbunden. Gott schenke uns, dass wir das wieder erleben. Der mein Innerstes ist, den ich für mich selbst zu behalten beabsichtigte, damit er für dich mir diente in den Fesseln der guten Botschaft. Aber ohne deine Meinung und Entscheidung wollte ich nichts tun. Das entspricht der Liebe. Damit deine gute Tat nicht eine beabgenötigte sei, sondern eine freiwillige. Das gehört auch zum Wesen der Liebe, die Freiwilligkeit. Und die Freiwilligkeit begründet er wiederum mit dem Grundsatz der Bruderschaft. Denn vielleicht wurde er deswegen getrennt für den Augenblick, damit du ihn auf ewig zurückhabest. Hier ist Vorsicht geboten. Paulus wollte ja den Onesimus für sich behalten. Aber er wollte, dass diese Absicht nicht ohne die Einwilligung von Philemon durchführen. Offenbar hofft Paulus, dass der Philemon ihn ihm wieder zurückgibt. Wenn er sagt, auf ewig behalten, dann meint er tatsächlich, dass Philemon das letzte Wort hat. Philemon, das heißt der Onesimus, gehört dem Philemon als Sklave. Aber der Philemon kann diesen Onesimus delegieren, schicken, wohin er will. Und als Besitzer von Onesimus kann er ihn in den Dienst des Paulus setzen. Was wirklich geschehen ist, wissen wir nicht. Aber nur, dass der Text klar ist. Nicht länger als leibeigenen Knecht, sondern über einen leibeigenen Knecht hinaus, als geliebten Bruder, am meisten mir, wie viel mehr aber dir, beides, im Fleisch und im Herrn. Im Fleisch war er ein Sklave, und jetzt sollte er in diesem Rahmen, Sklaven-Herr-Beziehung, als Bruder gelten. Das heißt, Bruderschaft, dieser Bruderschaftsgedanke galt der gesellschaftlichen Beziehung, Sklave-Herr, und auch der geistlichen Beziehung, die sie in der Gemeinde Jesu hatten. Die Flucht des Onesimus wird hier interessant beschrieben. Vielleicht wurde er deswegen getrennt, passiv. Nicht, vielleicht lief er deswegen weg. Er lief weg. Aber Paulus umschreibt dieses. Und hier kommt etwas zum Ausdruck. Es ist keine einfache Manipulation, psychologische Manipulation, sondern dies ist himmlische Wirklichkeit. Was geschehen war, der Onesimus war weggelaufen, aber Paulus sagt, das hat jetzt seine Auswirkungen gehabt. Dadurch, dass er in Rom mit mir in Kontakt kam, konnte ich ihn zum Herrn führen. Das heißt, in allem diesem sah Paulus die Hand Gottes. Genauso wie er bei seiner eigenen Gefangennahme die Hand Gottes sah. Er selbst sagte, ich bin nicht ein Sklave Roms, ich bin ein Sklave Jesu Christi, ein Gebundener, ein Gefangener Jesu Christi. Und so war Onesimus unter der Aufsicht der Führung Gottes, dem Philemon entlaufen. Es war nicht der Wille Gottes, aber er hatte es zugelassen, zwecks größerer Absichten. Und daran erinnert Paulus den Philemon. Schau einmal, sieh die Hand Gottes in diesem Allem. Die Seele des Onesimus war Gott wichtiger als sein Dienst für dich in seinem Hause. Es galt hier Ewigkeitsabsichten zu verwirklichen, nicht temporale. Zeitliche, irdische. Wollen wir im Alltag auch so denken, alles, was geschieht, hat einen himmlischen, einen ewigen, einen geistlichen Aspekt. Nichts ist von ungefähr. Was geschieht, wenn du deine Brille nicht mehr findest? Du bist jetzt vielleicht auch älter geworden. Und du vergissest, wo du etwas hingelegt hast. Und du kannst es wirklich nicht mehr finden und hast vergessen. Murrst du? Was machst du da? Benimmst du dich wie ein Nichtchrist, als ob es keinen Gott gäbe? als ob dies nichts mit Gott zu tun hätte? Oder lebst du in der Gemeinschaft mit Gott, sodass eine verlorene, verlegte Brille eine himmlische Sache wird? Und sofort bist du imstande zu beten. Denn du stehst ja ständig im Gebet zum Herrn. Und du kannst sagen, Herr, du weißt, wo die Brille ist. Du kannst ganz ruhig darüber sein, brauchst keine Panik zu erleben. Nie brauchen wir das. Das haben wir auf dieser Reise erlebt. Das Vergessen hat uns begleitet. Aber wir dürfen erleben, dass der Herr dabei ist. Von Anfang an haben wir diese Reise dem Herrn anbefohlen. Ich wusste nicht, ob wir es machen sollten oder nicht. Aber ich fühlte mich frei zu planen. Und dann habe ich dem Herrn gesagt, zu irgendeiner Zeit kannst du diesen Plan durchstreichen. Es ist deine Sache. Und so sind wir von Tag zu Tag vorgegangen. Und wenn jetzt etwas auf dieser Reise geschieht, ist das alles etwas, das der Herr schon im Voraus wusste. Es überrascht ihn nicht. Er weiß um alles. Wir hatten große Schwierigkeiten wegen der Gepäckregelungen hier auf dem Kontinent. Es haben sich die Regeln geändert. Wir hatten schon einmal Schwieriges erlebt in London. Und wir wussten gar nicht, wie es werden sollte. Wir bekamen keine richtige Information. Widersprüchliche. Nun, meine Frau sagt, lass uns mal drauf ankommen. Es ging wunderbar. Der Herr sorgte für mich. Man kann sich hinterher schämen. Eigentlich freue ich mich, wenn ich mich schämen darf. Denn ich weiß, der Herr hat nun wirklich wieder sich bewiesen als der Treue. Und dann lohnt es sich, sich zu schämen, nicht wahr? Und dem Herrn wirklich neu zu vertrauen. Nun lass mich zu Ende lesen. Vers 15. Denn vielleicht wurde er deswegen getrennt für den Augenblick durch die Hand Gottes, damit du ihn auf ewig zurückhabest. Nicht länger als leibeigenen Knecht, sondern über einen leibeigenen Knecht hinaus. Als geliebten Bruder. Am meisten mir, er wünscht ihn wohl wieder zurück, viel, viel mehr aber dir, beides im Fleisch und im Herrn. Wenn du mich also für deinen Mitteilhaber hältst. Denk dir, Philemon, du und ich sind derselben Barmherzigkeit teilhaftig geworden. Wir leben aus derselben gnädigen Hand Gottes. Wir haben dieselben Vorteile in Christus Jesus. Wenn du das bejahen kannst, nimm ihn zu dir hin wie mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht tat, es ist nicht sicher, ob das der Fall war, aber Paulus sagt, wenn, es darf genau so genommen werden, wie es geschrieben steht, wenn er dir aber irgendein Unrecht tat oder dir etwas schuldig ist, er muss nichts gestohlen haben, es kann sein, dass es so war, aber gerade oder auch nur sein Ausbleiben bedeutet ja einen Verlust für Philemon, denn er hatte weniger Arbeitskräfte. Wenn du mich also für deinen Mitteilhaber hältst, nimm ihn zu dir hin wie mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht tat oder dir etwas schuldig ist, stelle das mir in Rechnung. Wie Jesus gesagt hat, Gott, stelle das mir in Rechnung. Ich will bezahlen. Hier ist Paulus wie Jesus. Und so will der Herr Jesus, dass wir sind. Dass wir die Schuldigkeiten anderer bereit sind, auf uns zu nehmen. Wir sind ja eins. Was er schuldet, schulde ich. Das können wir uns leisten, weil wir alle aus der gnädigen Hand Gottes leben. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben, ich werde bezahlen, damit ich dir nicht sage, dass du auch dich selbst mir schuldest. Philemon war durch Paulus zum Glauben gekommen. Ja, Bruder, möge ich von dir einen Vorteil haben im Herrn. Eine Freude, erfrische mein Innerstes im Herrn. Philemon hatte ja andere erfrischt. Paulus sagt, erfrische auch mich, mache mich froh. dadurch, dass du so handelst, wie Jesus handeln würde. Überzeugt von deinem Gehorsam habe ich dir geschrieben. Hier ist das Vertrauen des Paulus zu Philemon. Wissend, dass du sogar über das hinaus tun wirst, was ich sage. Was das war, wissen wir nicht. Zugleich bereite mir auch eine Unterkunft. Passen wir hier auf. Lesen wir hier nicht versteckt die Polizei. Paulus sagt nicht, Philemon, ich werde bald kommen und dann werde ich sehen, ob du so gehandelt hast. Das ist nicht die Absicht. Philemon oder Paulus weiß, dass Philemons Haus offen steht. Er fügt dieses auch noch hinzu. Dies ist eine weitere Bitte, die er an ihn richtet. Denn ich hoffe, ich werde durch eure Gebete euch geschenkt werden. Wenn Paulus so schreibt, dann ist das Tatsache. Er ist dann aufgrund dieses Verses befreit worden aus seiner römischen Gefangenschaft. Das wollen einige Ausleger nicht wahrhaben, aber weil sie nicht zur Genüge Gottes Wort wirklich ernst nehmen. Und wenn wir das tun, dann kommen wir klar. Es grüßen dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Vergleichen wir das mit dem Kolosserbrief, dann lernen wir wohl, dass es sich nicht hier um eine gekettete Gefangenschaft handelt, das heißt, dass er unfrei wurde, sondern offenbar hat Epaphras in der Weise, dem Paulus, ist er ihm beigestanden, sodass er praktisch ein Mitgefangener war. Er hat mitgelitten mit Paulus. In Christus Jesus. Markus grüßt, Aristarchus, Demas, der ist immer noch dabei, Lukas, meine Mitarbeiter. Jetzt kommt der Gruß zum Schluss. Wieder ist es die Gnade. Die umrahmt ja alles. Die Gnade unseres Herrn, Jesu Christi, die sei mit eurem Geist. Aha. Er hatte du gesagt, plötzlich ihr, euer Geist. Philemon, was ich dir schreibe, schreibe ich der Gemeinde. Und der Brief wird wahrscheinlich früher oder später in der Gemeinde vorgelesen worden sein. Das konnte sich Philemon leisten. Wir können uns gut vorstellen, dass er so gehandelt hat, wie Paulus sich das vorstellt. Und das wird dann ein freudiges Ereignis gewesen sein. Meine Lieben, Jesus ist vom Himmel gekommen, um in unserem Leben den Himmel auf Erden zu bringen. Das sagt uns dieser Brief. Genießt ihn weiterhin, lest ihn immer wieder, denn wir können sehr viel aus ihm lernen. Was wir besprochen haben, ist mehr oder weniger auf der Oberfläche gewesen. Hier ist Tiefe, hier ist Schwarzbrot, hier ist himmlischer Genuss, Manna.